Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ach man, diese Diskussion um Kunst und deren Urheberinnen und Urheber, das ist ja je nach Kunststück und Künstler auch für einen persönlich unterschiedlich schmerzhaft. Und das jetzt tut mir richtig weh. Denn Kindheitsheld, Popsozialisation, so viel Nostalgie von Jugend hängt bei mir an Michael Jackson und an seinem und meinem ersten Album auf Kassette, an Thriller. Auch das erfolgreichste Album aller Zeiten mit schätzungsweise 70 Millionen verkauften Einheiten. Leute zählen da unterschiedlich. Heute vor 40 Jahren jedenfalls ist es erschienen mit Knallersongs wie diesen. Ey, dieses Album, Michael Jackson und die Missbrauchsvorwürfe hin oder her, ist ein Gigant. Und es ist ja auch aufgenommen, lange, lange bevor die Vorwürfe entstanden sind. Also, das Album trifft keine Schuld. Wenigstens darauf können wir uns einigen, oder, Martin Böttcher?
Auf jeden Fall, ja.
Wir sprechen über Thriller und das 40. Jubiläum dieses Albums. Gratulation an Martin Böttcher für das Verfummeln dieses fantastischen Medleys. Ist das denn Michael Jacksons bestes Album?
Ich finde schon, oder? Also ich finde es besser als den Vorgänger Off the Wall.
Und
ich
da habe ich noch dran gedacht.
Als das, was danach kam, nämlich Unbad. Auch wenn manche sagen, Bad ist besser als Thriller. Aber ich bin der Meinung, Thriller ist das Beste.
Ja, ich finde Off the Wall, aber Thriller hat natürlich, also woran könnte man das denn festmachen, wenn man sich streiten will?
Also ich würde es tatsächlich an zwei Dingen vor allem festmachen und das eine ist, mache ich sonst nie, aber in dem Fall würde ich es am kommerziellen Erfolg machen. Das erfolgreichste Album aller Zeiten, vergleichbar mit allen anderen, muss er erst mal schaffen, ne? Aber ich würde es auch musikalisch festmachen. Michael Jackson hat hier meiner Ansicht nach endgültig so diesen Sprung vom Wunderkind, dass er ja bei den Jackson 5 war, geschafft. Hin zu einem erwachsenen Sänger eigentlich, einem erwachsenen Künstler. Und einige dieser Songs, die da sind, die man da hört, die sind ja definitiv auch auf der Höhe der Zeit, was das Musikalische angeht. Also diese Verbindung, synthetische, elektronische Klänge und herkömmliche Instrumente. So gut, wie das da hingekommen wird. Ich finde, das muss man auch erstmal schaffen. Und ich finde auch auffällig, dass jetzt jedenfalls, also mit 40 Jahren Abstand eigentlich, wenn man jetzt da nochmal reinhört, wie gut dieses Album zum Teil immer noch klingt. Also diese glasklar produzierten Songs und dieser geschmeidige und irgendwie groovige, so diese groovige Gesamtatmosphäre finde ich ziemlich gut und gekonnt. Es gibt natürlich auch so ein paar Ausreißer auf diesem Album, zum Beispiel Pretty Young Thing. Hübsches,
nee,
kleines Ding, das kann man, glaube ich, heutzutage, würde man heute nicht mehr sagen.
Ja, zu seinem Haustier vielleicht schon.
Ja, aber das ist, weiß nicht, ist ja auch keiner von diesen ganz großen Hits, ne? Aber wir haben sie ja gehört, diese ganz großen Hits. An denen kann man natürlich auch festmachen, warum das ein großes Album ist.
40 Jahre, 1982, um zu nachzuvollziehen, warum das so ein großes, warum das so ein erfolgreiches Album war. In was muss man es denn einordnen in dieser Zeit?
Also wenn man mal so guckt, wer da alles zu der Zeit Alben veröffentlicht hat. Prince hat zum Beispiel so ein paar Monate vorher 1999 veröffentlicht. Prince war noch nicht ganz,
ja,
da.
Ja, eben, ne? Der war noch nicht richtig ausgereift.
Purple Rain kam ja erst später. Mhm. Das heißt, aber Madonna zum Beispiel, ein paar Monate später hat sie ihr Debütalbum rausgebracht, wo sie auch noch nicht ganz da war. Aber da haben sich so diese Superstars der 80er, dieses Dreigestirn, die haben sich da eigentlich alle so in Stellung gebracht. Und ich finde, das kann man da auch ganz gut hören, dass diese Musik so freier geworden ist, ne? Also Punk und New Wave hatten ja da einiges vorbereitet. Und gerade so dieses Zusammenspiel jetzt von Michael Jackson mit seinem Produzenten Quincy Jones, ich finde, das klappt hervorragend, wie der das macht. Das war ja auch so eine Zeit, wo Künstler nicht mehr einfach nur Musik abliefern konnten, sondern wenn man was von sich reden machen wollte, wenn man kommerziell erfolgreich sein wollte, man musste viel mehr liefern. Man musste irgendwie ein schräger Vogel vielleicht auch sein. Man musste mit dem Outfit so ein bisschen was machen. Und das kann man natürlich alles an Michael Jackson hervorragend ablesen, an seinen Schönheitsoperationen, die da schon angefangen hatten. Er hatte da damals, als Thriller rauskam, ein oder vielleicht sogar schon die zweite Nasen-OP, das steht nicht so ganz fest. Er hatte diese Fantasieuniform und er hatte auch diesen weißen Handschuh, ja, an den wir uns vielleicht noch so erinnern, mit diesen Glitzerdingern so drauf. Das war alles so dieses Michael Jackson-Ding. Und er wurde immer bleicher. Das fing damals auch schon an. Er wollte ja als weißer, seine Haut sollte weißer erscheinen und er wollte gleichzeitig seinem Vorbild Donna Summer immer ähnlicher werden.
24 war er, als er Thriller rausgebracht hat und du sagst, das war so der Schritt zum Erwachsenenmusiker. Er hatte da auch schon eine lange Karriere hinter sich, war richtig zurecht getriezt worden im Musikbusiness mit den Jackson 5 und Thriller machte ihn jetzt zum Star. Wie ist denn dieser massive Erfolg zu erklären?
Das ist natürlich immer noch schwer zu erklären, aber es ein paar Erklärungen gibt's schon. Und eine heißt meiner Ansicht nach MTV. MTV, dieser früher so wichtige Musiksender im Fernsehen, der ist ab 1981 in den USA ins Kabelfernsehen eingespeist worden. Und dieser Erfolg aus den USA, der hat ja diesen weltweiten Erfolg dann auch so angeschoben von Michael Jackson. Bei uns gab's nämlich noch kein Kabelfernsehen. Das kam später. Privatfernsehen gab es nicht. Was ist aber bei uns kurz nach Erscheinen von Thriller gab, Formel 1, weil du vorhin so ein bisschen nostalgisch in der Vergangenheit geschwelgt hast.
Und Vanille-Pastellgelb.
Genau, und diese Musikshow im ersten Formel 1. Und das war ein großes Ereignis, kann ich mich erinnern, dass die dieses Video zum Titelsong Thriller ausgestrahlt haben, einmal 13 Minuten lang dieses Ding und dieses. Das soll ja hunderttausende von Dollar gekostet haben. Ich glaube, eine halbe Million. Teuerste Musikvideo auch aller Zeiten. Und was natürlich auch wichtig für diese Platte war, ich habe es schon angesprochen, der Produzent Quincy Jones. Der hatte vorher mit Michael Jackson schon so ein bisschen zusammengearbeitet. Ende der 70er, Anfang der 80er. Da war der aber so auf der Höhe seines Könnens, so würde ich das beschreiben, seines Kreativen. Der hatte da seinen kreativen Höhepunkt. Und ist ganz interessant, was Quincy Jones zum Erfolg von Thriller so sagt, wie er den erklärt.
When a record goes to number one, everything, as I said, starts with songs. We are killer, killer, killer songs that went everywhere. I don't think it's an accident that it hit everybody from 8 to 70, man, everywhere in the world. That's never happened before. I mean, nobody knows how to aim at anything like that. You can't, man. That's got something to do with something with divinity. It really does. Anybody that tells me they know how to make an album like this is lying. You know, because you can't plan it.
Ich fasse das mal ganz kurz zusammen, ja. Also Killer-Songs, die Menschen auf der ganzen Welt zwischen 8 und 70 angesprochen haben. Sowas kann man nicht planen, glaubt Quincy Jones. Da hat was Göttliches mit reingespielt. Und jeder, der sagt, er könne so einen Erfolg gezielt anpeilen, der lügt, seiner Ansicht nach.
Also Quincy Jones, glaube ich auch, ne? Der Michael Jackson war ja auch oft abhängig von denen, die ihm die Musik gemacht haben. Wie schätzt du denn eigentlich seinen künstlerischen Anteil ein? Also weil nach dem, was du gesagt hast, kam er als quasi gut aussehendes, vermarktbares Produkt in diese MTV-Zeit rein, hat einen Spitzenproduzenten, der genau wusste, was er da macht. Was ist Michael Jacksons Beitrag?
Naja, er hat ja einen Teil dieser Songs geschrieben oder mitgeschrieben. Ne? Ohne ihn wären die so nie entstanden. Und gleichzeitig, Michael Jackson wollte ja unbedingt immer diesen Erfolg haben und hat nicht nur sich selber so gepusht, sondern auch alle um ihn herum so gepusht. Und ich glaube, das ist so dieses dann vielleicht auch das Zusammenspiel zwischen den beiden, zwischen Michael Jackson und Quincy Jones.
Thriller, 40 Jahre, heute Jubiläum, wird natürlich in einer neuen Version veröffentlicht und dann gibt es natürlich auch Bonus-Tracks. Ist das jetzt besprechungswürdig?
Ich finde schon. Man muss natürlich kurz überlegen, ne? Wir haben das Streaming-Zeitalter. Was sollen diese Jubiläumsausgaben eigentlich noch? Andererseits, Michael Jackson soll seit seinem Tod, sollen mit ihm, ich meine, der ist 13 Jahre tot, ja, aber in dieser Zeit sollen mit ihm, mit seinem Nachlass, $2 Milliarden eingenommen worden sein. $2 Milliarden. Das ist eine riesige Maschinerie, die nach wie vor am Laufen gehalten werden muss. Jedes Jubiläum wird daran gezogen, jedes Fitzelchen, was man vielleicht neu entdeckt oder neu vermarkten kann, nimmt man dann dazu. Und wir dürfen ja nicht vergessen, du hast es ja auch schon gesagt, diese Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson, die sind ja nach wie vor im Raum. Und ich glaube, jeder Anlass wird genutzt, um dies so zu übertönen. Ja? Also Je weniger darüber, über diese Missbrauchsvorwürfe und je mehr über Michael Jackson und diesen Megapopstar und sein Genie gesprochen wird, desto mehr Geld lässt sich auch mit dem Nachlass von Michael Jackson eigentlich verdienen.
Obwohl, also ich finde, eigentlich wird auch, wann immer Michael Jackson kommt, mittlerweile schwingt auch immer sofort mit, Aber bleiben wir bei der Jubiläumsausgabe und den Bonustracks. Wie sind die?
Also auf der CD sind 10 Bonustracks, im Digitalen gibt es sogar 15 Bonustracks. Mein erster Reflex war natürlich, das braucht niemand. Aber das ist ja der natürliche Reflex, den man immer bei diesen erweiterten Boxen hat, weil da so Demo-Aufnahmen reingepackt werden oder weil irgendwelche Alternativversionen bei diesen 15 Dingern, da ist sogar jetzt wieder der schon 2008 veröffentlichte Remix von Kanye West von Billie Jean da drauf zu finden. Ich finde, man kann dann aber doch so das ein oder andere so feststellen, wenn man sich diese Bonustracks anhört. Zum Beispiel sind da so 2 Tracks, She's Trouble oder Got the Hots. Und da stellt man einfach fest, die sind nicht so gut und die hätten auf diesem Album auch wirklich gar nichts verloren. Aber die sind halt genau zu dieser Zeit entstanden und sollten eigentlich, wenn sie gut genug gewesen wären, aufs Album rauf, haben es aber nicht geschafft. Und wenn man die dann jetzt so noch dazu veröffentlicht, ich finde, es entzaubert dieses Album so ein ganz kleines bisschen, weil es zeigt, Quincy Jones und Michael Jackson kochen eben auch nur mit Wasser oder haben mit Wasser gekocht. Und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Entzauberung, finde ich, tut Michael Jackson und diesem Star-Rummel immer noch gut.
Martin Böttcher, vielen Dank. Finde ich nicht. Ich würde das eher so verstehen, wie wenn man quasi bei großen Meistern die Skizzen sieht, die die Schüler gemacht haben und so diese Werkstattgeschichten. Und das bestärkt dann aber eigentlich nur das große, fertige Werk, das zu Recht berühmt geworden ist.